Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und ich suche in diesem Podcast den oder die nächste Elon Musk, die mit ihrer bahnbrechenden Idee aber noch ganz am Anfang stehen. Heute freue ich mich wirklich sehr auf die zweite Folge unserer neuen Reihe Hear Us Grow. In diesem Format folgen wir drei jungen Unternehmern über 6 Monate auf ihrer Startup-Reise. Wir sitzen also auf dem Beifahrersitz, wenn sie einmal im Monat über die Höhen und Tiefen ihres Weges berichten. Wir haben in diesem Monat ein kleines Fokusthema eingebaut, nämlich Hiring. Also, wie kommen Samuel, Benedikt und Avik eigentlich an die Talente, die dabei helfen, ihre Ideen umzusetzen? Gar nicht so einfach, denn Startups brauchen oft erfahrene Talente, die damit klarkommen, wenn Strukturen eben noch nicht klar und eindeutig sind. Andererseits ist das Budget der Startups aber auch nicht das allerhöchste, um eben ja, diese Seniorität auch bezahlen zu können. Die drei Gründer haben hier und da einen etwas anderen Ansatz zu dem Thema und das werdet ihr gleich auch hören. Ansonsten sprechen wir natürlich über die Highlights und die Lowlights, die der Mai für die Gründer gebracht hat. Aber warum rede ich eigentlich so viel? Starten wir doch direkt mit dem ersten Gründer, nämlich Samuel von Journeyman. Kurz zur Erinnerung, hier ist das, was Samuel mit Journeyman erreichen will.
Journeyman ist der Co-Pilot für Karrieren in Handwerk und Industrie.
Samuel baut also einen zweiseitigen Markt auf, in dem er Talente des Handwerks mit Unternehmen verbindet. Wie lief's also im Mai für Samuel? Hören wir doch mal rein. Samuel, herzlich willkommen zurück bei Digitale Optimisten. Wie geht es dir heute?
Hi Alex, freut mich zurück zu sein. Mir geht's eigentlich ganz gut, aber ehrlich gesagt haben wir Freitagabend das erste Mal seit langem mit dem Team wieder ein paar Drinks im Office gehabt und da zehre ich immer noch so ein bisschen dran. Ich glaube, nach 30 ist es nicht mehr so einfach, sich da so schnell zu erholen wie Anfang 20. Aber nee, mir geht's super. Pfingsten, so ein bisschen runterkommen, also alles gut bei mir.
Super, Samuel. Freut mich, dass es dir besser geht, dass ihr ein paar Drinks haben könnt. Das zeigt ja auch, dass irgendwie die Stimmung nach oben zeigt. Ja, es gibt mehr Impfungen. Irgendwie kann man wieder mit mehr Leuten unterwegs sein, mehr Leute persönlich sehen. Das freut mich sehr. Aber jetzt lass uns doch mal zu deinem Business kommen. Journeyman ist der Co-Pilot für Handwerk und Industrie und du hast uns eine ganze Menge Ziele in der ersten Folge von Heroes Grow ins Notizbuch diktiert. Hol uns nochmal ab. Also was wollt ihr nochmal genau machen? Was willst du machen in diesen 6 Monaten? Und wo steht ihr aktuell?
Genau. Ja, ich glaube, wir hatten ja letztes Mal zum Ende der Folge das so ein bisschen in 2 Abschnitte unterteilt. Einmal, was sind so unsere 3 Monatsziele und dann sind nochmal so die 6 Monatsziele. Da war ein ganz großes Ziel für uns dieses Quartal, also bis Ende Juni, Traction, Traction, Traction. Also wir haben jetzt, glaube ich, so einen leichten Product-Market-Fit gefunden und müssen jetzt wirklich schauen, dass wir jetzt auch dieses entsprechende Wachstum zeigen können. Das war eins der Ziele. Das andere Ziel war wirklich sehr stark auch am Produkt zu arbeiten. Da haben wir die 2 Teile. Auf der anderen Seite die Talente-App, ja, also das Interface, dieses sozusagen LinkedIn für Handwerker und Industriefachkräfte, wo sie sich da auch einloggen können und nur auf unsere Dienstleistungen zurückgreifen können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Unternehmens-App, also wie dann auch die, also die B2B-Software sozusagen, die Unternehmen mit uns interagieren. Und die dritte Sache war so ein bisschen die Komplettierung des Teams auch, wobei das im Moment so ein bisschen zweite Priorität hat. Und dann ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut noch, war das Ziel, dann gegebenenfalls auch die geografische Expansion so bis Ende September, so bis in 6 Monaten. Da ist noch so ein bisschen ein offenes Fragezeichen innerhalb Deutschland oder macht man da dann schon einen kleinen Schritt weiter in erstes weiteres Dachland. Das ist derzeit noch sehr offen.
Okay, alles klar. Das sind die Ziele und das ist wirklich eine ganze Menge Ziele und ganze Menge Traction, die ihr euch da vornehmt. Aber dann lasst uns doch mal das Ganze runterbrechen, denn wir haben ja zuletzt gesprochen, ja, im April und haben nach vorne geguckt auf den Mai. Jetzt sprechen wir Ende Mai und der Mai ist eigentlich schon durch. Das heißt, wie lief's? Was waren Highlights? Was waren Lowlights des Monats für dich?
Highlights, ich werde das jetzt wieder so ein bisschen an den Zielen, die wir da definiert haben, aufhängen. Ja, ich glaube, operativ die Highlights, und das würde ich kurz an unseren drei Standbeinen so ein bisschen visualisieren. Ja, dieser Co-Pilot für die Karriere im Handwerk und Industrie auf der Talentseite, also auf der Seite der Fachkräfte, hat ja drei Standbeine. Das ist einerseits der tolle, coole Fachkräftejobs innerhalb Deutschlands. Das zweite ist dieses Weiterbildungsmodul, ja, da ist ja das Ziel, so eine Art LinkedIn Learning dann für diese Fachkräfte zu erstellen, auch mit viel Content. Das dritte ist, woher wir ja historisch kommen, dieses Abenteuer im Ausland. Jetzt im lokalen Geschäft haben wir wirklich jetzt im Mai gemerkt, da haben wir einen extremen Professionalisierungsschub erlebt, vor allem im Vertrieb. Also ich habe eine neue Kollegin, die hat richtig Schwung nochmal in unser Vertriebsteam reingebracht, die hat auch gute Erfahrung, und wir haben jetzt da wirklich drei Vertriebskollegen, die super motiviert sind, die wirklich proaktiv auch neue Wachstumsstrategien angehen. Und da haben wir jetzt auch gemerkt, wir konnten unser ideales Kundenprofil nochmal schärfen, haben jetzt sehr viel auch mit sehr großen potenziellen Kunden Gespräche gehabt. Da komme ich dann vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen darauf zurück, wenn das dann auch erfolgreich ist. Also wirklich halt nicht nur kleine Handwerksbetriebe, sondern auch, sagen wir, große Facility-Management-Firmen beispielsweise, die eben nicht nur Elektroniker, sondern dann auch Sanitärheizungs- Klimatechniker anstellen, große Installateure von Solarmodulen deutschlandweit etc. Das war extrem cool zu sehen. Daher da die Traction, die kommt wirklich, wir spüren das. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr cooles Gefühl. Und da haben wir vor allem jetzt im lokalen Geschäft erstens professionalisiert und zweitens ist auch der Umsatz noch einmal ganz klar hochgegangen, wobei der Monat auch noch nicht fertig ist. Darum will ich da jetzt auch noch nicht zu fest vorgreifen. Dann beim Abenteuer im Ausland, da sind wir nach wie vor so ein bisschen auf Standby. Was da aber richtig cool ist, wir spüren unsere Bestandskunden, die wir vor der Pandemie hatten, die fragen immer weiter nach. Also man spürt zum Beispiel in den USA mit diesem Infrastrukturprojekt, das da Biden angestoßen hat, dass da extrem viel jetzt kommt. Also alle unsere Kunden fragen, hey, wann könnt ihr uns wieder tolle Handwerker aus Deutschland schicken? Das ist sehr schön zu sehen. Leider ist da die Visa-Situation immer noch so ein bisschen unklar. Das heißt, dieses Modul können wir noch nicht so hoch skalieren, wie wir das wollen. Und jetzt im Bereich dieses Weiterbildungs, LinkedIn Learnings, ist auch ganz cool. Da haben wir ja Ende April unsere neue Homepage gelauncht und machen da jetzt einfach mal Lead Collection. Ja, also die Sache ist, für die Leute, die jetzt nicht konkret einen neuen Job suchen oder noch ein Abenteuer im Ausland haben wollen, die können sich einfach mal so für ein unverbindliches Gespräch bei uns melden. Und das hilft uns auch extrem, nochmal besser zu verstehen, wie diese Fachkräfte ticken. Was können wir dann in Zukunft vielleicht eher auch skalierbare Lösungen für die anbieten? Ja, eine sehr große Frage, die da immer wieder aufkommt, ist, hey, habt ihr Tipps für meine Bewerbung für die Meisterschule oder für den Techniker? Oder was gibt's denn für spezifische Weiterbildungen in meinem Bereich? Und das sind super coole, jetzt erstmal sagen wir so, nicht skalierbare Inputs für uns, die wir dann im Anschluss vielleicht auch im Videocontent skalieren können und dementsprechend dann in diesem Modul anbieten. Das sind auf der operativen Seite die Highlights. Auf der Produktseite die Highlights wir hatten, wie gesagt, Ende April die neue Website gelauncht, die wurde nochmal verfeinert, da sind die gröbsten Patzer, glaube ich, so langsam ein bisschen draußen. Dann ein ganz großes Highlight kommt Ende nächster Woche, da launchen wir nämlich unsere Talent-App. Also im Moment ist so, wir haben diese Landingpage, unsere Homepage, und dahinter ist jetzt einfach noch ein Pipeform derzeit, was wir damals Ende letzten Jahres gebastelt haben. Aber wir launchen jetzt Ende der nächsten Woche unsere Talent-App. Das heißt, die Talente haben dann auch so eine Art LinkedIn-Profil, wo sie durchgeleitet werden. Das ist super einfach, das auszufüllen. Sie können übers Handy, da muss man, glaube ich, 4 oder 5 Qualifizierungsfragen stellen und dann kriegt man schon entsprechende Angebote, sei es jetzt im Bereich lokale Jobs, internationale Jobs oder eben in diesem Weiterbildungsmodul. Also das ist wirklich auch was, wo ich mich extrem freue und natürlich auch so ein bisschen Angst habe. Ja, also kommt das gut an? Wie sind die Userzahlen? Wir haben da auch sehr optimistische Ziele, was dann die Userzahlen bis Ende Juni anbelangt. Das ist schon ein Highlight, auf das ich mich sehr freue jetzt Ende nächster Woche.
Was sind das so für Ziele, Samuel? Also wenn du sagst, ihr launcht jetzt eine App, ja, und das heißt, du versuchst ja auch ein Stück weit dann die bestehende Datenbank, die bestehenden Handwerker, ja, die schon in der Datenbank sind, versuchst du dann auf die App zu leiten, damit die dann auch mehr Nutzen haben daraus. Du versuchst auch neue Leute damit zu gewinnen. Wovon reden wir hier? Du hast gesagt, du weißt ungefähr, wann es ein Erfolg ist. Gib mal eine Größenordnung.
Also vielleicht einfach so zur Relation, ja, wir haben bis anhin zu knapp 25.000 Talente in unserer Datenbank. Das ist über alle Gewerke hin, ja. Und ich glaube, dass diese Migration auf die neue App wird dann in zwei Schritten erfolgen. Wir werden jetzt erstmal Ende nächster Woche die neue App launchen und dann kommen einfach mal alle, die sich neu registrieren, auf diese App drauf. Einfach, damit wir auch schon mal im ersten Schritt so ein bisschen schauen können, was es noch für Probleme gibt in der App und in den ersten paar Tagen, das uns ein bisschen organisch ausmerzen. Und im zweiten Schritt, was dann wahrscheinlich so Mitte Juni sein wird, werden wir dann mit der Migration der Daten aus der alten Datenbank in die neue Datenbank starten. Da sind dann natürlich auch noch verbunden, ist es noch verbunden mit verschiedenen Challenges. Da wir so eine App in dieser Form bisher noch nicht hatten, ja, ist es jetzt auch schwierig zu sagen, dir da eine Größenordnung zu geben, aber ich glaube, das werden dann ganz typische so Software-as-a-Service-Kennzahlen sein, wie viele Recurring Users haben wir, also wie viele Logins macht ein User innerhalb einer Woche, innerhalb eines Tages, wie viel Zeit verbringt er auch auf der App. Wenn wir dann hoffentlich auch Ende Juni die ersten Content Videos haben in unserem Weiterbildungsmodul, werden diese Content-Module auch angeschaut. Wie viel Zeit nehmen sich da, um das anzuschauen. Da ist es jetzt schwierig, dir da jetzt schon Zahlen zu nennen. Ich glaube, da kann ich dann wahrscheinlich Ende nächsten Monats nochmal spezifischer darauf zurückkommen. Und ich glaube, eine Zahl ist so, wie viel der Leute, die sich dann registrieren, machen diesen ganzen Qualifizierungsprozess selbstständig durch. Ja, also das Ziel ist ja, dass wir viel weniger selber Hand anlegen müssen, dass wir viel weniger manuell mit diesen Leuten sprechen müssen, sondern dass sie sich eher selber qualifizieren, weil wir davon ausgehen, dass die Lösung dann so einfach ist, dass das eben dann auch viel benutzerfreundlicher ist. Und ich glaube, da wollen wir auch einfach sehen, dass die Quote oder der Prozentsatz der Leute, die sich eben selber qualifiziert, höher geht, als er derzeit ist.
Mhm. Verstehe, ist interessant, dass ihr das launcht, weil ich glaube, bei Facebook zum Beispiel gibt es ja auch Leading Indicators, ja, dass man sagt, hat man innerhalb von 7 Tagen 10 Freunde hinzugefügt. Und bei Slack ist es beispielsweise, hat man nach einem Monat, hat das Team, ich weiß nicht, 2000 Messages geschickt. Und das nutzen sie dann quasi als Leading Indicator, ob jemand dauerhaft bleibt. Aber das ist ein interessantes Thema auf der Konsumentenseite. Und du hast ja auch erwähnt, dass Restaurantseite, ich bin noch ganz bei Avik von Freshflow, auf der Handwerkseite, dass ihr da auch große Traction habt, ja, dass ihr da Solarfirmen euch anguckt und dass die euch anschreiben. Und du hast auch von einem leichten Product-Market-Fit gesprochen. Sprichst du dann auf beiden Seiten, denn es ist ja ein two-sided Market von einem Product-Market-Fit, oder glaubst du, dass du auf einer Seite mehr Traction hast? Und wenn ja, jetzt bündel ich 3 Fragen in einem, aber wie balancierst du Product-Market-Fit sowohl auf der Handwerkerseite als auch auf der Industrieseite?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Das wäre auch das dritte Highlight sozusagen neben dem Operativen und dem Produkt. Wie erkläre ich mir diesen Product-Market-Fit auf der Firmenseite sozusagen? Da einerseits ist es so, dass Firmen halt auch nochmal bereit sind, für unsere Dienstleistungen zu bezahlen. Ja, sie unterschreiben mit uns Rahmenverträge. Wir wissen, ich glaube, ein sehr guter Indikator, dass man an etwas dran ist, dass das etwas wert ist, wenn Firmen bereit sind, etwas für zu bezahlen. Unser Modell ist derzeit, dass wir einen Fixbetrag nehmen pro Vermittlung, also sehr transaktional. Auf der anderen Seite haben wir Firmen, die proaktiv auf uns zukommen, ja, was eigentlich bis anhin noch nicht so der Fall war. Auch jetzt unsere neue Website, haben wir auch eine Unternehmensseite und da füllen auch jetzt die ersten Firmen, das waren jetzt, glaube ich, 4 Stück im Mai oder so, proaktiv da dieses Kontaktformular aus und treten mit uns in Kontakt, was eigentlich schon in dieser Industrie nicht etwas ist, was man jeden Tag so ein bisschen erlebt. Da haben wir noch 0 Werbung drauf. Also da haben wir noch überhaupt nichts gemacht.
Genau. Da muss der Need schon groß sein, ne?
Genau, der Need muss groß sein, vor allem, wenn es dann sowas ist wie Journeyman, wovon die meisten Firmen noch nie etwas gehört haben. So das eine, wo ich so ein bisschen spüre, da ist was. Das andere ist, dass sich die Firmen auch Zeit nehmen für uns. Also wir haben jetzt mehrere Gespräche, die dauern eine halbe Stunde, eine Stunde, so Kickoff-Meetings nennen wir das mit den Firmen. Und die Firmen da auch wirklich proaktiv Interesse haben. Wir haben jetzt mehrmals, und ich spreche so von 5-6 Mal, den Satz gehört, wir suchen in diesem Bereich einen strategischen Partner, mit dem wir wachsen können, ja, der uns wirklich hilft, jetzt diesen Need an neuen Fachkräften sozusagen zu bewältigen. Und die nehmen sich dann auch die Zeit, hier sozusagen mit uns zusammen Market Research zu machen und uns Inputs zu geben, was für Features für sie noch toll wären. Also das fand ich ein ganz tolles Gespräch, das wir hatten. Das war letzte Woche mit einer großen Facility Management Firma in Berlin. Und der meinte dann, hey, ich bin sozusagen die zentrale HR-Person und anstatt, dass ihr mir diese Profile mit diesen Text-Snippets in E-Mails schickt, wäre es cool, wenn ich ein Dashboard hätte, so Kanban-mäßig, so New Profiles, Interviewed Profiles etc. Und wenn ich dann sozusagen diese Profile selbstständig den Abteilungsleitern zuteilen könnte. Und es muss noch nicht mal sein, dass die Abteilungsleiter einen eigenen Login haben, denn das wollen die überhaupt nicht. Die sind auf Achse mit dem Auto irgendwo, die wollen überhaupt keinen Login. Wenn ich da einfach einen Button hätte, send Profile per SMS oder send Profile per E-Mail, dann kriege ich da schon viel schneller Feedback von den Abteilungsleitern. Ja, und das sind genau solche Inputs, die man dann direkt aus dem Markt kriegt, die mir halt zeigen, hey, es ist nicht nur der Need da, sondern die Leute merken auch, dass wir hier ein bisschen was anderes probieren zu machen, als einfach eine normale Personalvermittlungsfirma und uns dann auch proaktiv diese Inputs geben. Das ist ein mega cooles Gefühl. Und die dritte Frage von dir war ja, wie balancieren wir dieses Henne-Ei-Problem? Ja? Also wie balancieren wir das, dass wir auf der einen Seite halt die Talente haben müssen, aber auf der anderen Seite die auch an die Firmen bringen müssen? Und ich glaube, da haben wir vielleicht in den letzten 2 Monaten schon extrem viel Fokus auf die Talente gesetzt, eben mit der neuen Website, mit der Talent-App und haben das mit den Firmen vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Das merken wir jetzt auch und darum wird auch ein großer Fokus jetzt im Juni auf die Konzeptionierung dieses Firmenprodukts sein. Wobei ich aber auch jetzt also kritisch sagen muss, ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man die Talente hat. Wenn man die Talente hat, dann kommt der Rest auch so ein bisschen von alleine. Das merken wir jetzt auch. Also egal, ob dann zum Dashboard da ist oder nicht, wenn wir die Talente haben, dann finden die das toll.
Ja, total. Es ist aber, das zeigt auch nochmal die Komplexität deiner Unternehmung, nämlich auf diesen beiden Seiten Produkte zu bauen und bei den beiden Seiten diese Value Proposition zu schärfen. Jetzt haben wir über die Highlights gesprochen. Traction auf beiden Seiten, sowohl bei Industrie als auch bei den Talenten. Gab es auch Lowlights, die du diesen Monat, also im Mai, bewältigen musstest?
Ja, ich glaube, wieder so 3 Lowlights. Ja, ich meine, unser Ziel ist es ja, diesen Co-Piloten für Karrieren in Handwerk und Industrie zu bauen. Und das ist eine sehr große Story. Ja, das ist erstmal so, boah, große Vision. Und dann kommt man aber so ein bisschen auf den Boden der Realität zurück und sagt sich, okay, wir müssen jetzt eigentlich eins nach dem anderen machen. Also wir müssen auf der einen Seite die Vision lebendig halten, auf der anderen Seite müssen wir mal so Operational Excellence sicherstellen und schauen, dass ein Modul nach dem anderen richtig funktioniert. Also da gibt es halt verschiedene Sachen, die dann sozusagen dich hindern. Ja, einerseits Kapital, ich kann jetzt nicht gleich ein Video-Studio ausstatten und hier LinkedIn Learning-mäßige Inhalte anbieten. Und auf der anderen Seite kann man sich auch immer vor allem als kleines Team nur auf eine Sache mal ein bisschen konzentrieren. Und ich glaube, das ist so ein Clinch, den ich immer in mir drin habe. Ich will alles auf einmal machen, muss mich aber wirklich auf etwas fokussieren. Und ich glaube, da habe ich schon ein bisschen gestruggelt jetzt mit im letzten Monat. Und dann vielleicht nochmal sehr konkret. Ich habe anfangs Mai jetzt, weil die Aprilzahlen sehr gut waren bezüglich Traction, so ein erstes Mal so ein Outreach an Investoren gemacht. Das war so 20 Investoren, die ich schon kannte, einfach mal so eine Mail rausgelassen. So ein Lowlight war da, da kam jetzt nicht wahnsinnig viel zurück, wobei es war jetzt nicht so, dass wir da offiziell in die Funding Round gestartet sind. Da habe ich mir vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet. Und dann 1-2 Feedbacks, die kamen, hey, mega cool, dass ihr so viel Umsatz macht. Finden wir aber noch ein bisschen zu transaktional. Wir fänden es cooler, wenn ihr hier mehr Subscription-based Umsatz hättet. Ja, und das ist schon etwas, das bin ich mir absolut bewusst. Das ist natürlich als ein Software-Business ist natürlich für einen Investoren viel interessanter, wenn man da Halbjahres- oder Jahresverträge hat. Und da wollen wir auch hin, ja. Und das ist jetzt wirklich eine große Challenge dann für uns, das im nächsten Monat mal so ein bisschen zu iterieren und uns zu fragen, wie können wir unsere Plattform vielleicht auch als Subscription anbieten. Da habe ich aber auch schon die ersten Ideen für. Genau. Das zweite ist auch wieder so ein bisschen Fundraising-Thema. Ich habe so ein bisschen Clinch. Auf der einen Seite entwickelt sich die Traction gut. Und die Frage ist jetzt, wollen wir vor dem Sommer noch rausgehen oder erst dann so im August, September? Da gibt es so ein paar Vor- und Nachteile. Ja, vor dem Sommer rausgehen bedeutet so ein bisschen mehr Sicherheit. Ja, wenn's, dann kriegt man schon ein bisschen mal ein Gefühl dafür, ob das funktionieren kann oder nicht. Auf der anderen Seite sind wir im Moment, wie gesagt, auch sehr transaktional. Das heißt, die Bewertung wird wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer sein, weil es eben nicht Subscription-based ist. Ein Subscription-based bedeutet dann immer gleich eine höhere Bewertung. Und das Problem ist, wenn man vor dem Sommer rausgeht, jetzt im Juni oder so, ab Mitte Juli, August sind alle VC-Partner mal irgendwo im Urlaub. Ja, also das heißt, da geschieht dann einfach nichts mehr. Und auf der anderen Seite nach dem Sommer rausgehen, der Vorteil wäre, vielleicht hat man dann schon ein bisschen mehr Subscription-based Revenue, was wir jetzt auch daran arbeiten, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Traction. Die Leute sind wieder da, so ab Mitte August, auf der anderen Seite natürlich mehr Risiko, weil dann die Runrate natürlich auch kleiner ist und man sollte eigentlich immer ins Fundraising starten, wenn man das Geld auch nicht unbedingt braucht, damit man dann nicht auch zum Schluss in den schlechten Deal nehmen muss. Das ist auch so ein bisschen Lowlight, also es ist nicht ein mega Lowlight, aber es ist so etwas, was mich extrem beschäftigt und wo ich noch so ein bisschen Clinch habe. Und das Dritte, und das ist so das Richtige, das, was mich wirklich so beschäftigt hat diesen Monat, wir haben uns von zwei Personen im Team getrennt. Die eine Person ist selber gegangen, die hat ein super gutes Angebot und das ist auch etwas, was wir merken, vor allem in der Berliner Startup-Szene, es werden langsam so absurd hohe Löhne bezahlt, es sind so absurde Finanzierungsrunden auch im Markt, dass man dann, wenn man sagt, okay, wir wollen hier als kleines Startup Gas geben, dann teilweise nicht mehr mithalten kann oder einfach auch noch nicht die Größe des Teams hat, dass jetzt hier eine juniorigere Person sich auch dementsprechend entwickeln kann. Ja. Diese Person, der tat das auch super leid und die fand uns auch super cool, aber das Angebot, das habe ich auch verstanden, das war jetzt etwas. Und bei der zweiten Person, von der mussten wir uns trennen und das finde ich auch immer etwas, was super schwierig ist und da struggle ich dann auch immer, wobei ich auch denke, das muss ich jetzt schon ein paar Mal machen. Das ging jetzt auch besser als auch schon, aber ich finde es immer wieder etwas, das ich extrem schwierig finde, hier dann zu sagen, hey, wir haben es probiert, ist leider nichts. Ja, ja, genau, das war so bis die Lowlights dieses Monats.
Ja, klar, kann ich verstehen, bei beiden Punkten. Also ich glaube mal, es ist ja auch so viel Venture Money gerade unterwegs, wenn man mal überlegt, was gerade Gorillas beispielsweise raised, ja, und so ein enorme, ich weiß gar nicht, die kriegen ja sicherlich auch 1 Milliarde in einem Jahr rausgeballert, spekuliere ich jetzt einfach mal, vielleicht sogar 2, keine Ahnung. Das heißt, die heiern natürlich wie verrückt, ja, da kann ich verstehen, dass dann von anderen Unternehmen, ja, dass es ein bisschen schwieriger wird. Aber lass uns doch mal kurz, diese Woche legen wir so ein kleines Schwerpunktthema oder einen kleinen Schwerpunkt auf das Thema Hiring. Wie gehst du denn um? Das heißt, du hast jetzt zwei Personen, haben das Team verlassen. Eine neue Person ist ja, glaube ich, schon neu dabei. Aber wie siehst du, wie machst du das Thema Hiring? Wie erkennst du eigentlich, ob jemand ein Early Employee ist? Weil du willst natürlich jemanden haben, der nicht das Gehaltsbudget völlig sprengt. Das haben wir gerade besprochen. Andererseits brauchst du natürlich auch eine gewisse Seniorität, weil es natürlich auch viel zu tun gibt und du brauchst ein gewisses Expertise-Level. Wie gehst du mit diesem Konflikt um?
Vielleicht mache ich da erst noch mal einen Schritt zurück und definiere mal für mich, was ein bisschen die Frage von dir war jetzt Hiring, aber ich glaube, das ist halt noch mal viel breiter. Das ganze HR, das heutzutage so ein bisschen als Gesamtbild gesehen muss. Und bedeutet halt für mich eben nicht nur Hiring, sondern auch Retention, Upskilling bestehender Employees, also immer lieber mal einen bestehenden Employee upskillen oder dem die Möglichkeit geben, was Neues zu lernen, als jemand Neues einzustellen und neu auch diese ganze Thematik Remote Office, wie gehen wir damit um, wie schaffen wir eine coole Kultur in Distributed Teams. Ja, das ist ein super breites Thema, mit dem ich mich extrem beschäftige. Aber auf deine Frage zurück, ich glaube, wir machen das schon sehr strukturiert im Hiring jetzt. Ja, also ich habe ein ganz tolles Buch mal gelesen, das hieß Who the A Method for Hiring. Und da haben sie wirklich so einen sehr strukturierten Prozess aufgezeichnet über 3 Interviews hin, also so ein Selektionsinterview, 10, 15 Minuten am Telefon, wo man auch sehr schnell Nein sagt, dann strukturierte Case Studies teilweise auch. Und das hat mir extrem geholfen, das halt ein bisschen zu professionalisieren. Also wir haben erstmal jetzt im Hiring gesprochen, haben wir klar unsere Marketingkanäle, die wir nutzen. Dann haben wir eine Art, ich sehe das immer als Sales Funnel, ja, also viel kommt oben rein und dann qualifiziert man die mit dem ersten Gespräch. Und dann habe ich das sehr gut durchstrukturiert, einfach vom Interviewprozess her, und zwar in allen Funktionen jetzt, also das heißt Talent Management, Sales, jetzt neu auch im Produkt und im Development. Das heißt, ich glaube, das sind wir schon sehr gut aufgestellt und haben auch dementsprechende KPIs, die wir uns anschauen können. Das Zweite, was ich vor allem als Early-Stage-Startup als extrem wichtig erachte, ist, dass das erste Interview immer mit dem Founder direkt oder einem Mitglied des Founding-Teams direkt stattfindet. Da kann man nämlich sehr viel wettmachen, was jetzt eben Lohn etc. ist, denn als Founding Member kann man dann die Vision nochmal ganz anders rüberbringen. Ich glaube, an dieses erste Qualifizierungsgespräch, da geht es nicht nur darum, dass die Person mir erzählt, wie toll das sie ist, sondern dass ich vor allem ihr erzähle, wie toll das eben Journeyman ist und was für coole Sachen wir machen und wie man bei uns arbeitet oder was unsere Vision ist. Da geht es eben auch wieder ums Verkaufen. Also ich glaube, da geht es darum, dieser Person, Verkaufen ist ein doofes Wort, aber dieser Person halt mitzugeben, was man bei Journeyman alles erreichen kann. Genau. Und das heißt, so in Hochzeiten, jetzt im Februar, März, wo wir viel gehired haben, habe ich halt teilweise pro Woche so 20 Qualifizierungsgespräche geführt, die ich dann aber auch sehr schnell abbreche, wenn ich merke, es passt nicht. Ja. Also ich glaube, ich habe da so zwei, drei ganz am Anfang, als ich angefangen habe, war es für mich so, okay, wenn irgendwie die Attitude stimmt und der motiviert ist und smart ist, dann nehme ich den. Und mittlerweile sind es für mich aber schon beide Kehrseiten der Medaille. Ja, die Attitude muss stimmen, ich muss spüren, dass der muss mir irgendwie mal ein Beispiel aus seinem Leben geben, wo er proaktiv etwas gemacht hat und halt, dass man auch im Early Stage startet, ich kann nicht allen immer sagen, was sie machen müssen, sondern die müssen das selbstständig machen. Und das muss ich spüren, da müssen sie mir Beispiele dafür geben. Ja, sei es, sie haben einen Verein an der Uni gegründet oder irgendetwas kann auch ein Hobby sein. Ja, ich war Leistungsschwimmer beim Gymnasium. Ja, das ist auch etwas, was mir halt zeigt, okay, der hat so einen gewissen Biss. Und natürlich, sie müssen sich mit der Vision von Journeyman identifizieren. Aber das andere ist dann schon auch dieses jobspezifische Know-how. Also ich habe schon angefangen, auch vor allem jetzt im Vertrieb beispielsweise, sehr klar aufzuschreiben, welche Skills und was sollen die Leute wollen. Ja, also wenn mir jemand sagt, ja, ich will so ein bisschen Strategie machen, dann ja, dann kommst du nicht bei mir ins Vertriebsteam, denn da ist aber knallhart, du musst Firmen akquirieren. Ja, klar kann man immer noch ein bisschen Strategie machen nebenher, aber schon mal diese Einstellung der Leute, sie müssen das wollen, was in der Stellenbeschreibung steht, sonst wird das nichts. Das Zweite, worauf ich jetzt auch immer mehr schaue, ist ein bisschen Seniorität. Also früher noch viel mehr auch Uni-Graduates gehired und jetzt schaue ich schon darauf, dass die vielleicht schon so 1, 2, 3 Jahre Berufserfahrung haben. Das Onboarding ist einfach extrem viel einfacher, vor allem wenn es dann auch remote stattfindet. Und vor allem als kleine Firma kann man sich auch nicht leisten, jedes Mal nochmal ein halbes Jahr zu verlieren, bis man jemanden auf dem Level hat. Und dann ist die Chance, dass er dann ziemlich früh geht, doch auch schon groß. Ja, ich glaube, vor allem bei Juniors, die erstmal so ein bisschen schauen wollen, wo sie hinwollen im Leben und auch mal irgendeinen Job suchen, ist die Chance dann natürlich schon viel höher, dass sie eher wieder gehen. Darum so ein bisschen zusammengefasst, der Cultural Fit und der Visionsfit und dieses Wollen, diese Proaktivität muss stimmen, der Jobfit muss stimmen und zwar im Sinne von, dass sie genau das wollen. Und das Dritte ist, lieber etwas mehr zahlen für eine Person, die schon ein bisschen Erfahrung mitbringt und zwar auch mit unserem Budget. Ja, ich glaube halt, ich bin fest davon überzeugt, dass Journeyman funktioniert und dann, wenn ich halt die Wahl habe zwischen einem billigen Junior und einer Person, also günstigeren Junior und einer Person, die halt schon ein paar Jahre Erfahrung mitbringt, die aber dann 20.000 Euro mehr kostet im Jahr, dann nehme ich halt lieber die seniorigere Person. Ich gehe halt davon aus, dass Journeyman was wird und dann wird uns diese Person wahrscheinlich schneller weiterbringen.
Und das Ganze, und dann finde ich es immer interessant, wenn man ein Angebot ausspricht, dann muss ja noch diese Person, diese Talent, ja, Person muss ja dann auch noch Ja sagen. Ne? Das Angebot muss stimmen, es geht dann vielleicht noch um Anteile hier und da, mal je Senior es ist. Was tippst du? Wie hoch ist denn eure Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn ihr mal ein Angebot aussprecht? Ist die eher hoch oder woran scheitert es auch, ja?
Also ich habe das jetzt tatsächlich nicht getrackt, ja. Aber ich würde sagen, maximal 50%, ja. So 50-50, ja. Also wenn wir ein Angebot aussprechen, das finde ich ganz okay. Ich glaube, wir sind da ziemlich schnell. Also wenn jetzt jemand, der passt, in den Prozess kommt, dann können wir innerhalb einer Woche wahrscheinlich ein Angebot aussprechen und den ganzen Prozess durchfahren. Aber klar, wenn jemand Gutes sich bewirbt, dann wird er sich auch noch an anderen Stellen bewerben. Und dann heißt es entweder, hey, ich will noch warten, weil ich da noch im Prozess drin bin, dann ist das schon für mich ein Zeichen, okay, wir sind nicht die erste Wahl, ja. Aber ja, ich würde sagen so 50%, wobei ich das, wie gesagt, nicht getrackt habe.
Ja, klar, kann ich verstehen. Du, Samuel, wir könnten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde über das Thema Hiring sprechen und ich glaube, du hast auch viel dazu zu erzählen. Lass uns doch nochmal einen Ausblick auf den Juni legen, denn wir werden Ende Juni wieder sprechen und du wirst uns da erzählen, wie es weiterläuft mit deinem Ziel Traction, sowohl bei der Industrie als auch bei den Talenten und du launchst jetzt eine neue App für die Talente. Also worüber sollen wir uns dann nächste Woche unterhalten? Was sind die Ziele für den kommenden Monat?
Ja, ich habe mir auch wieder 3 Punkte aufgeschrieben. Ich glaube, Ziel für den nächsten Monat ist eben der Launch dieser Talent-App und dann wird es bestimmt sehr viele Probleme damit geben anfangs. Das ist ganz normal. Dann die Migration der bestehenden Datenbank in diese neue Datenbank. Ich glaube, das ist eines der größten Ziele. Das zweite ist einen starken Fokus aufs firmenseitige Produkt. Ja, da auch schauen, wie können wir gegebenenfalls Subscription-Modelle fahren. Ich hatte jetzt schon mehrere Firmen, die mir gesagt haben, hey, wir brauchen diese ganze Vorqualifizierung überhaupt nicht. Hauptsache, wir haben ein Dashboard, da kommen die Talente rein, wir können die selbstständig ansprechen, da zahlen wir gerne monatlichen Beitrag dafür, aber wir wollen nicht für den einzelnen Hire bezahlen. Das ist super spannend und ich glaube, das ist etwas, da müssen wir uns auch als produktseitig damit auseinandersetzen, aber andererseits auch so Dinge wie Pricing oder was auch mehrere Unternehmensinterviews dann nochmal führen, um genau rauszufinden, wie sie das genau wollen. Das ist der zweite Schwerpunkt. Und dann der dritte Schwerpunkt, es ist schon auch Fundraising, da einfach mal zu einer Entscheidung kommen, wollen wir jetzt vor dem Sommer da noch mit einsteigen, vielleicht eher mal mit ein paar Investoren, mit denen wir jetzt schon gute sozusagen Beziehungen haben, oder wollen wir das bis nach dem Sommer verschieben? Ich glaube, das ist so eine sehr fundamentale Sache. Und vielleicht das vierte noch, das hatte ich ja auch schon erwähnt, ist, dass ich das Leadership-Team nochmal ein bisschen komplettieren will. Ich habe jetzt unseren Head of Engineering und jetzt soll noch ein Head of Operations oder COO, was auch immer, dann dazukommen. Und da will ich mich jetzt schon nochmal mehr darum kümmern, denn ich glaube, wie ich das schon das letzte Mal gesagt habe, dass ich muss das jetzt ein bisschen mehr distribuieren. Ich merke das auch selbst. Ich will das auch nicht alleine weitermachen.
Samuel, du hast wie immer viel auf der Uhr. Ja, ich bewundere dich für deine Energie und für die ganzen Themen, die du da auch alle stemmst, wo du auch oft auch im Fahrersitz sitzt. Du hast es gerade am Ende erwähnt. Ja. Von daher freue ich mich sehr auf unser Gespräch in 30 Tagen, um zu schauen, wie diese 4 Dinge, die du gerade beschrieben hast, laufen, und wünsche dir natürlich bis dahin eine gute Zeit und viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Das war's von Samuel. Weiter geht's mit dem nächsten Gründer, nämlich Avik von Freshflow. Avik möchte einen riesigen Markt radikal umkrempeln und ja, das Bestellverhalten von Lebensmitteleinzelhändlern optimieren für ultra frische Produkte wie Salat, Kohlrabi, ja, alles, was ultra fresh ist und was auch relativ schnell weggeschmissen werden muss, weil es so frisch ist. Warum das so wichtig ist, sagt er dir hier kurz in seinen eigenen Worten.
20% von den Frischwaren in Supermärkten werden weggeschmissen, weil schlicht und einfach zu viel davon bestellt wird. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wollen wir mit Freshflow diese Zahl auf 0 bringen. Wir ermöglichen es dem Supermarkt, die perfekte Bestellung jeden Tag abzugeben und ihnen dadurch Millionen jedes Jahr einzusparen.
Eine große Mission? Dann hören wir doch mal rein, wie es im Mai lief für Freshflow. Hallo Avik, willkommen zurück bei Heroes Grow und digitale Optimisten. Wie geht's dir?
Hey Alex, danke, es geht mir gut. Ist wirklich verrückt, dass wieder ein Monat vorbei ist. Ging so schnell, aber eben gleichzeitig fühlt sich auch wie eine Ewigkeit an, weil da wir so ein kleines Team sind, geht's bei uns halt ziemlich schnell mit Richtungsänderungen und einfach schnellem Fortschritt, ziemlich reibungslos. Ich liebe diese frühe Phase in dem Aufbau eines Unternehmens. Also jede Phase hat ihren Anreiz, aber ich höre immer von Gründern, die sich speziell über die Phase vor dem ersten großen Funding beklagen, als man wenig Ressourcen hatte und richtig schleifen musste. Aber für uns ist das praktisch gerade die Honeymoon-Phase, also kann mich nicht beklagen.
Ja, cool. Das hört sich ja toll an. Deshalb freue ich mich auch, dass ihr dabei seid, denn einmal im Beifahrersitz bei euch zu sitzen, ich glaube, da kriegt man ein bisschen Motion Sickness, weil langweilig wird es nicht. Die letzte Folge, in der wir gesprochen haben, da haben wir auch über den bevorstehenden Test mit Edeka gesprochen. Ja, also ihr habt gesagt, hey, der Mai, ihr habt den ersten, ihr habt euren Prototypen gebaut, ihr habt die ersten Kunden mit Edeka. Ja, logische erste Frage, wie lief's?
Ja, gerne. Also eben, wir haben jetzt den einen Edeka-Partnermarkt, auf den wir uns fokussieren. Alle anderen Edekas sind so in der Pipeline. Wir sind im Moment dran, Verträge auszuhandeln und Data-Sharing zu machen. Aber so der eine Edeka ist der, in dem wir die App auch wirklich deployen wollen. Aber so weit sind wir mit dem noch nicht. Also im Moment ist es so, wir haben denen ein bisschen Data-Analytics-Resultate gegeben. Wir waren eine Woche fast da bei dem Edeka mal.
und hatten ihre Prozesse verstanden, mit dem Marktleiter da gearbeitet und ja, haben jetzt eigentlich Weekly Check-ins mit ihnen, um den Progress Reports zu geben. Wir werden auch schon sehr bald Bestellungsvorschläge abgeben, aber nicht über die App, sondern einfach über ein Webinterface, dass sie sich mal an die Idee gewöhnen können, dass es ein digitales Tool geben wird, die sie da unterstützen wird. Haben User Research Sessions gemacht mit dem Obst- und Gemüse-Team da. Das heißt, die haben mal unsere UI-Mockups ausprobiert, haben da ein paar Inefficiencies entdeckt, zum Glück, weil das gibt uns was zu verbessern. Und ja, also das Ganze wird noch bis im Juli gehen, bis wir wirklich offizielle Resultate haben werden. Also es ist, ja, ist halt ein extrem komplexes Produkt und das geht eine Weile, um zu entwickeln.
Okay, aber Avik, da musst du uns noch ein bisschen mehr mitnehmen, denn ich glaube, das ist doch wahrscheinlich auch für dich ein magischer Moment, oder? Wenn du dann plötzlich vor der Frische-Abteilung von einem Edeka stehst und die dann den Prototypen sich anschauen, den du dir ausgedacht hast mit deinem Co-Gründer Carmine. Was sind das für Momente? Oder wenn der Marktleiter dann sagt, irgendwie, das ist ja toll, oder erzähl, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit und sag mal, was waren so die wichtigen Diskussionen, Konversationen, was hat dich wirklich weitergebracht?
Absolut. Also eben, das Allerwertvollste war es wirklich, das Obst- und Gemüseteam zu beschatten. Also wir waren ein paar Tage da, um 6 Uhr morgens schon, und haben denen wirklich beim Aufstocken der Regale mitgeholfen sogar und so die Prozesse verstanden. Und wir haben gemerkt, sie haben halt ein herkömmliches ERP-System von einem ganz, ganz großen Anbieter, den kennen wahrscheinlich alle, und die sind überhaupt nicht zufrieden mit der Lernkurve da und es ist mega mühsam für die. Und als wir denen dann unseren UI-Mockup-Prototypen in die Hand gegeben haben, also man hat echt gemerkt, wie erleichtert die waren, weil das einfach intuitiv zu verwenden ist. Das ist auf einem Tablet mit Touchscreen, nicht auf so einem komischen Taschenrechner-Device, was sie jetzt momentan haben. Ja, also extrem bereicherndes Gefühl, dass man denen sowas abnimmt. Das ist ja auch so, die Industrie ist so traditionell und wirklich nicht besonders technophil. Das heißt, man würde erwarten, dass sie vielleicht Bauchschmerzen haben mit so einem neuen digitalen Tool. Und das war dann eben ziemlich bereichernd für uns zu sehen, dass auch ältere Personen im Team ziemlich gut damit zurechtkamen.
Mhm. Aber du hast gesagt, okay, ihr habt jetzt die ersten, die Ergebnisse kommen erst im Juli, ihr habt die ersten Schritte gemacht. Was waren denn so die ersten Ergebnisse oder so die ersten, ja, die ersten Schritte, die ihr mit Edeka eingeleitet habt? Habt ihr beispielsweise, denn man darf ja nicht vergessen, was ihr ja machen wollt, ihr wollt ja prognostizieren, wie viel Produkte, Wassermelonen, Salat, Kohlrabi, alle Ultra-Fresh-Produkte verkauft werden in einer gewissen Periode. Das heißt, ihr müsst ja auch sehr gut bestimmen können, ja, wie viele auch wirklich über die Ladentheke gehen. Deshalb braucht ihr eine Integration an die Absatzzahlen. Wie funktioniert das? Denn ich kann mir vorstellen, dass was du gerade auf der ERP-Seite, also das, ja, der Herzschlag, das Kreislaufsystem dieses Marktes, das wird ja nicht plötzlich total modern beim Kassensystem sein, wo dann halt gesehen wird, ob jemand etwas kauft oder nicht.
Ja, sehr, sehr gute Frage. Und das ist ja auch so die Key Challenge für uns. Wir müssen uns in dieses System integrieren. Das Gute aber mit unserer Lösung momentan ist, dass wir einen Umweg darum gefunden haben. Also wir integrieren jetzt nicht direkt ins ERP-System, sondern wir kriegen einfach all 24 Stunden einen Export der Abverkaufszahlen, der Abschriftenzahlen und der Systembestände. Und können dadurch, also dieser Export kann ziemlich einfach passieren durchs ERP-System. SAP Luna heißt das bei Edeka, das ist auch Public Information. Und das System ist gar nicht mal so schlecht, das ist ziemlich neu, wurde in den letzten paar Jahren entwickelt und Exports können da ziemlich leicht passieren. Also was wir jetzt machen ist, entweder jemand im Laden exportiert uns das alle 24 Stunden, ist aber schwierig, sich darauf zu verlassen. Laden gibt es ja viel, viel, viel zu tun. Und wir werden jetzt eine Robotic Process Automation, einfach so ein kleines Script da auf ihrer Seite, auf dem Rechner deployen, dass das uns das automatisch zuschickt. Und da können wir eigentlich praktisch die gleiche Performance erzielen, die wir mit einer Systemintegration erzielt hätten, die uns Monate gedauert hätte.
Das ist cool. Also ein smarter Workaround, eine kleine Schnittstelle aufgebaut, ein automatischer Report. Der Supermarkt hat nichts mehr zu tun, aber ihr habt die Infos, die ihr euch dann aus dem, ich sage jetzt einfach mal PDF, zieht und könnt dann damit prognostizieren. War das auch das Highlight deines Monats?
Nee, das Highlight war wahrscheinlich was anderes. Also es gibt halt echt viele High- und Low-Lights bei uns, weil es so schnell vorangeht in einem Monat. Aber so auf der strategischen kommerziellen Seite war es auch ziemlich interessant. Wir haben das Gespräch aufgenommen mit einer anderen Supermarktkette in Deutschland, außerhalb von Edeka. Alex, da hast du den Kontakt hergestellt. Also vielen, vielen Dank dafür. Du hast mir echt
etwas, was ich helfen kann, ja.
Genau, also du hast mir echt einen coolen Typen da vorgestellt und ich habe auch schon mit einigen seiner Kollegen da bei der Supermarktkette gesprochen. War eine sehr fruchtbare Konversation und ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass das dann auch weitergehen wird mit ihnen. Was mir aber wirklich am meisten Freude bereitet hat diesen Monat, war Hiring. Wir hatten zwei offene Positionen, eine Mobile App Developer Position und eine Werkstudenten Position in der Business Development Sales Seite. Mobile App Developer haben wir jetzt einen, Werkstudenten suche ich noch einen, also jemanden, der mir unter die Arme greifen kann.
Für die also Mobile Bewerbungen gehen an, darf man die E-Mail-Adresse sagen oder sollen die an mich gehen? Wie du magst.
Kannst gerne sagen, also jobs@freshflow.ai.
Ja, ihr habt's gehört. Genau. Was macht der oder die Werkstudentin bei euch?
Da wird es eher so um die Business Development Sales Seite gehen, also mir unter die Arme zu greifen. Ich bin ja eher so für die kommerzielle Seite momentan zuständig und da wird es um Outreach-Sachen gehen, also einen Kontakt mit mehr Supermärkten aufzunehmen in einem kontrollierten Setting. Wird auch darum gehen, irgendwelche Copies für uns zu entwerfen, Outreach-Texte, ja, alles Mögliche, also Präsentationen, alles, was ich eigentlich auch mache, würde ich gerne ein bisschen auch abladen an jemanden, der mir hilft.
Verstehe. Und jetzt, ich finde das Thema Hiring in einem jungen Unternehmen, finde ich auf vielerlei Ebenen wahnsinnig spannend. Das erste ist, Avik, es ist nicht deine erste Firma, die du gründest, das haben wir im letzten Podcast gelernt, aber trotzdem ist es für mich so der Moment, hey, it's real. Ja, es ist nicht mehr nur ein Co-Gründer und ich, sondern jetzt sagt noch jemand anders, wow, ja, das ist aber cool und das mache ich jetzt. Das heißt, auf der Ebene von der Unternehmensentwicklung finde ich das ganz spannend, aber auch natürlich, dass plötzlich neue Prozesse geschaffen werden. Ja, dass jemand wahrscheinlich Juniores da ist, den man anleiten muss und der Aufgaben braucht, der halt sich voll einbringen will. Und auch natürlich diese Leute zu finden, die auch in der Lage sind, mit der Uncertainty eines Startups umzugehen. Das heißt, erzähl mir mal, die Mobile-App-Developer-Stelle habt ihr ja jetzt geschlossen. Wie gehst du da vor? Worauf legst du Wert bei den Interviews? Ja, wie machst du das?
Ah, da habe ich sehr viel zu erzählen, weil Recruiting macht mir echt so Spaß. Also es ist eben nicht mal irgendwie der Neuheitsfaktor, wie du gesagt hast. Ich habe durch verschiedene Startups schon ziemlich viele Leute einstellen können, aber irgendwie wird es nie alt. Also auch so das 15. Interview, das ich in dieser Hiring Cycle gemacht habe, hat mir noch Spaß gemacht. Ich höre irgendwie gerne die Lebensgeschichte der Kandidaten. Es ist ja auch echt eine Ehre, dass jemand Talentiertes, vor allem Entwickler, die haben ja immer viele Optionen, sich entscheidet, dass sie für uns arbeiten wollen. Und ja, es ist ein crazy bereicherndes Gefühl, dass etwas, was man als Gründer aus dem Nichts ausgemalt hat, plötzlich so real ist, dass es die Karriere und den Lebensunterhalt von einem talentierten Menschen schaffen kann. Meine Lieblings-Recruiting-Plattform, ich verwende die schon seit Jahren fast ausschließlich, ist AngelList. Das ist so eine Remote-Hiring-Plattform für Startups. Da kriegt man auch Bewerber aus aller Welt, was ziemlich spannend ist. Wir hatten dieses Mal 50 Bewerber aus Indien, Griechenland, China, Italien, Nigeria. Also da kriegt man halt echt einen coolen Mix aus Leuten. Deshalb machen die Interviews auch Spaß. Aus Indien hatte ich ziemlich viele Leute schon eingestellt. Indien hat ja leider den Ruf, dass man da irgendwie keine hochwertigen Entwickler kriegt und da shitty code for cheap kriegt oder so. Aber das mag vielleicht auch mit ein paar Outsourcing-Agencies der Fall sein. Aber ich bin da stark überzeugt, dass wenn man in Indien direkt Leute einstellt, nicht über eine Agency, da kann man echt Volltreffer landen. Und was ich bei Hiring extrem schätze in einem Kandidaten, ist Agility. Das ist sowieso für mich die Nummer 1 Value. Das kommt auch so als Learning von meiner Startup-Erfahrung in China. Ich habe da halt hautnah miterlebt, wie chinesische Startups Dinge in einer kurzen Zeit schaffen, die hier undenkbar wären, einfach durch diese Flexibilität und Agilität sich anzupassen. Das ist für mich extrem wichtig. Und das Coole ist halt auch, wenn man aus Entwicklungsländern wie Indien, Nigeria Leute einstellt, das ist da in der Kultur schon so tief drin, diese Agilität, das braucht man halt einfach, um da weiterzukommen, dass das eh schon im Interview auch zum Vorschein kommt. Ja, also ich habe auch mit einigen Entwicklern aus Nigeria gesprochen. Das war ziemlich neu für mich. Ich wusste nicht, dass das so ein Hotspot ist für Mobile-App-Entwickler. Aber wenn man bedenkt, Nigeria ist die Landessprache Englisch, also die Communication Skills der Kandidaten sind top. Zudem haben sie da echt eine starke Startup-Szene mittlerweile. Also da gibt es viele Mobile-Banking-Fintechs, die produzieren auch viele Mobile-App-Entwickler, die echt wissen, was sie machen. Und die haben auch schon Startup-Erfahrung. Zudem ist so, wir waren nach einer Flutter-Developer-Position am Hiren und Flutter ist so, da gibt es nicht viele Positionen in Nigeria dafür. Das heißt, die Entwickler, die Flutter können, haben es meistens in erster Linie aus Leidenschaft gelernt und nicht unbedingt, weil es lukrativ ist. Und solche Leute will man ja onboarden. Wir haben jetzt, ja, gerade vor kurzem eben die Offer an einen gesendet. Ich sage jetzt noch nicht viel über ihn, weil er hat die Offer noch nicht angenommen, also ja. Fingers crossed.
Das sagen wir dann nächsten Monat, ja?
Genau.
Ja, klar. Aber das ist interessant, was du sagst. Also ich glaube, Nigeria und Afrika sind total interessant, weil die machen tatsächlich so ein Leapfrogging und gehen direkt auf den App-Bereich, genauso wie einige Bereiche Südostasiens. Deshalb ist App-Entwicklung, glaube ich, da kann ich mir vorstellen, dass man da tolle Talente findet. Verstehe, Hiring. Und jetzt musst du mir aber noch sagen, wie hast du dann im Mai deine Zeit aufgeteilt, denn es ging ja der Edeka-Test, du warst eine Woche vor Ort, gleichzeitig hast du 50 Bewerbungen aus der ganzen Welt gesichtet, um die Mobile-App-Developer-Position zu füllen, du hast wahrscheinlich nebenbei noch andere Business-Development-Sachen gemacht, Decks gebaut, Leute angesprochen oder vielleicht auch die ersten Funding-Initiativen angestoßen, vielleicht auch nicht, aber wie teilst du da noch deine Zeit auf?
Genau, also das Vor-Ort-Sein in dem Edeka für eine Woche, das war schon vor ein paar Monaten, also das ist schon eine Weile her. Ja, das mit den 50 Bewerbungen, ich glaube Hiring war vor allem so der Hauptbestandteil des Monats. Da ist natürlich auch mein Mitgründer Kamine, der ist ja für die technische Seite zuständig, er war da auch sehr involviert, also wir haben uns das Screening-Interview sozusagen aufgeteilt. Er hat die Hälfte gemacht, ich die Hälfte und dann gab es eine technische Challenge für die Kandidaten. Das haben wir extern von einem Flutter-Entwickler, der da wirklich Ahnung hat, machen lassen. Und da hatten wir noch so ein letztes Interview, um da alles konkret mit dem Entwickler abzumachen, halt vertraglich und so. Ja, ich würde sagen, prozentual, ja, schwierig. Ich sollte da wahrscheinlich eine Auswertung machen Ende Monat, wie viel Zeit ich genau mit was verbracht habe. Ich glaube, zu den Lowlights gehört halt auch diesen Monat, dass ziemlich viel Zeit in administrative Sachen verloren geht. Ich lebe ja in der Schweiz, aber die Firma ist in Deutschland angemeldet und wenn man eine Firma in Deutschland hat, dann kommt man einfach nicht von dem Papierkram los, leider. Das ist so ein kleiner Rant, aber das ist halt einfach so. Also Gewerbeanmeldungen, Versicherungen, irgendwelche übertriebenen Datenschutzgeschichten für die kleinsten Pilotprojekte und Scheinselbstständigkeitsvorwürfe, die man versuchen muss zu vermeiden, wenn man einen Freelancer onboardet und so weiter, halt back and forth mit dem Anwalt. Also ich würde sagen, das war wahrscheinlich dieses Mal echt 20-30% von meiner Zeit. Und das ist etwas, ich hasse das auch so persönlich, ich hasse Papierkram und das ist halt der lowest leverage Nutzen meiner Zeit. Und das ist halt etwas.
Das heißt, du hast ja den direkten Vergleich auch mit Gründungen in anderen Ländern. Das heißt, das ist da nochmal ein besonderes Lowlight oder wie ist das in China?
Genau, also unsere Firma war in Hongkong angemeldet. Wir waren zwar in China-based, aber ja, das war um Längen einfacher. Und das war auch, ich glaube, der ganze Prozess war paperless bei uns. So ziemlich crazy. Und ja, hier war das gar nicht der Fall. Ich meine, klar, wir haben Firmen, die uns unterstützen. Wir haben zum Beispiel eine Firma, die uns jetzt die Steuern und die Buchhaltung macht. Aber trotzdem braucht es ziemlich viel Input von uns da. Und da kommt man halt nicht davon los. In der Schweiz habe ich auch schon eine Firma gegründet. Ist auch nicht perfekt hier. Nicht so gut wie in Asien. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu Deutschland schon bisschen weniger Kopfschmerzen.
Okay, das heißt, du hast dich ziemlich mit der administrativen Seite Deutschlands abgemüht, aber was ist denn noch auf der produktiven Seite passiert in diesem Monat?
Wir haben auf
auf einem ganz kontrollierten Weg noch mehr Outreach gemacht an Edekas und die Conversion Rate war ziemlich crazy dieses Mal. Also eben, wir haben, glaube ich, ein Hair-on-Fire-Problem erwischt da und die paar Edekas, zu denen wir Outreach gemacht haben, auch ziemlich selektiv eben, based on Umgebung und Ladensgröße und so weiter, die waren praktisch alle ziemlich interessiert und der eine wartet sogar schon konkret auf einen Vertrag von uns. Das war eine der reibungslosesten Sales-Konversationen, die ich hatte, also super.
Avik, du hast gerade ein Wort benutzt, das ich noch nie gehört habe, nämlich das Hair-on-Fire-Problem. Was ist das?
Genau, also das ist ein Term, der wurde uns bei unserem Startup-Programm Entrepreneur First extrem ans Herz gelegt und da bin ich auch absolut einverstanden damit. Da geht es halt darum, was man als Startup macht. Also Y Combinator hat ja zum Beispiel dieses Slogan Make something people want. Und da geht es halt darum, dass man etwas kreiert, was nicht nice to have ist, sondern wirklich etwas, was ein grundlegendes Hair-on-Fire-Problem bei dem Kunden löst. Und das soll halt etwas sein, wo man als Startup auch wirklich spürt, dass sich der Kunde regelrecht dich an sich zieht und sagt, hey, bitte gib mir das, ich brauche das, das ist ein Problem, das haltet mich in der Nacht wach und das muss jetzt gelöst werden, statt dass das jetzt einfach so ein Marginal Improvement in irgendeinem Prozess von Ihnen ist. So. Und ich spüre das jetzt dieses Mal. Und in meinem letzten Startup war das übrigens nicht der Fall. In einem letzten Startup haben wir was kreiert, das war ein nice to have. Und das hat man auch in den Sales-Konversationen gemerkt. Das musste man ihnen so richtig den Hals runterzwingen. Und jetzt ist es umgekehrt.
Aber das ist ja ein toller Weg. Das heißt, das ist ja auch eine, also erstmal freut mich das total. Also erstmal der Pitch, den ihr habt. Ja, also den habt ihr ja in der letzten Folge auch gesagt. Letztlich, wenn da 20% aller Ultra-Fresh-Produkte einfach weggeworfen werden, was kann es für einen besseren Sales-Pitch geben, als zu sagen, hey, wir reduzieren dir hier wirklich Kosten, die für niemanden gut sind, für die Umwelt nicht, für deinen Geldbeutel nicht, für den Kunden, der sieht davon gar nichts. Also ich kann total verstehen und freut mich total, dass das so ankommt. Aber das heißt ja, ihr habt Traktion, ja, ihr wollt nach vorne, ihr stellt ein irgendwie, ihr macht die Piloten, ihr müsst das alles natürlich noch, die Feasibility, ihr müsst das alles noch aufbauen, den Prototypen validieren, die Go-to-Market-Strategie aufbauen. Das kommt ja alles noch zu seiner Zeit. Aber von all diesen großen Aufgaben, dieser große Berg, den du vor dir siehst, den du jetzt natürlich mit einem großen Enthusiasmus, mit einem Hair-on-Fire-Problem auf dem Beifahrersitz lösen willst, was passiert dann nächsten Monat? Wie teilst du dir das auf? Also worüber werden wir dann nächstes Mal sprechen?
Im Moment sind wir in dieser Phase bis zum Juli, wo unser Mantra ist, keep your head down. Der ganze Fokus liegt also vor allem beim Produkt. Wir müssen zur Version 1 kommen und wir brauchen Case Studies, in der wir über eine gewisse Zeit das Produkt in der Praxis laufen lassen haben und wirklich offizielle Resultate haben, hinter die wir dann stehen können und die wir auch wirklich advertisen können sozusagen. Und erst dann werden wir wirklich anfangen, Dinge an die große Glocke zu hängen und öffentlich aufzutreten und Fundraising und Marketing zu machen. Das heißt, nächsten Monat auf der Produktseite haben wir ganz klare Goals. Ende Monat soll die erste funktionierende Benutzeroberfläche auf dem Tablet laufen. Das Ganze läuft übrigens auf einem Tablet für den Verkaufsleiter dann im Markt. Das soll die erste funktionierende Version geben. Dann auf der Machine Learning Seite soll die Performance der Modelle auf ein ganz wichtiges Target verbessert werden, welches wir uns intern definiert haben. Und was ganz Wichtiges ist noch, dass wir ein Modell für die Simulation der Inventuren haben sollten. Ich erkläre das gleich. Es ist ja so, dass vor allem in der Obst- und Gemüseabteilung des Supermarkts den Systembeständen, also der Systeminventur, nicht zu trauen ist. Die Ware hat ja keinen Strichcode, ist oft pro Gewicht oder summarisch erfasst statt pro Stück, wird auch immer wieder weggeworfen, ohne korrekt das Wegwerfen zu tracken. Und ein kleiner Bestandteil ist auch der Diebstahl und so. Und dadurch ist halt der Bestand im ERP-System nie ganz korrekt. Und das ist aber der entscheidende Input in einen Bestellvorschlag, wie wir ihn machen. Und dieser Bestand muss deshalb von uns durch ein probabilistisches Modell simuliert werden. Wir werden also sozusagen eine synthetische Inventur kreieren. Das ist auch ziemlich neuartig, hebt uns auch von dem Wettbewerb ab. Und das wird auch ein großer Fokus in der Entwicklung sein nächsten Monat. Auf der kommerziellen Seite geht es vor allem darum, eben in einem ganz, ganz kontrollierten und begrenzten Rahmen Stores noch weiter zu onboarden oder in die Pipeline aufzunehmen, die wir interessant finden. Also wir sagen immer noch den meisten ab, einfach weil es eben darum geht, kontrolliert jetzt unsere Solution zu validaten. Aber wir wollen jetzt schon mittlerweile, dass 8 bis 10 Edeka-Piloten in der Pipeline sind. Und je nachdem eben auch mit anderen interessanten Supermarktketten zumindest das Gespräch aufnehmen, dass dann im nächsten Quartal auch mehrere Optionen vorhanden sind, die wir dann nehmen können.
Eine synthetische Inventur, das ist ja wirklich hochinteressant, wie ihr das technisch abbildet. Das heißt, okay, die Roadmap ist relativ klar für den nächsten Monat. Erstmal, ich übersetze es mal in ganz blöde Terms. Ihr macht erstmal die Produkthausaufgaben und versucht erstmal die Version 1.0 zu bringen mit den wirklich wichtigsten Funktionen, die es braucht, um damit die Supermärkte damit arbeiten können. Und dann geht es erst in die Validierung, in die Weiterentwicklung und in die weiteren Features.
Genau. Und wir machen es jetzt auf eine ziemlich gesunde Art. Also ich habe auch gar nichts gegen das Hypergrowth-Venture-Backed-Modell, aber wir wollen im Moment jetzt einfach eine gesunde Grundlage dafür schaffen. Das heißt, Stück weit Product-Market-Fit finden, Stück weit wirklich eine Value-Prop haben, die auch in der Praxis validiert ist und dann erst großes Marketing und großes Fundraising.
Cool, super. Ja, ich freue mich total, dass ihr dabei seid und vielleicht kannst du uns ja auch nächsten Monat erzählen, ob ihr die Werkstudentenstelle gefüllt habt und wie es natürlich auf der Produktentwicklung weitergeht. Vielen Dank für diesen Check-in und ich kann nur sagen, ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch im nächsten Monat.
Danke, Alex. Ich freue mich auch.
Und ein bisschen fühle ich mich wie in der Bundesliga-Samstagskonferenz, denn wir schalten weiter aus Berlin nach Köln zu Benedikt von Unbind, der neue Umsatzströme für Gastronomen erschließen will. Oder hier in seinen eigenen Worten.
Unbind ist die erste digitale Reward-Plattform, mit der Gastronomen beim Getränkeverkauf zusätzlich Geld verdienen können.
Okay, also rein ins Gespräch. Was gibt's Neues bei Benedikt und Unbind im Mai? Benedikt, willkommen zurück. Teil 2 von Hear Us Grow bei Digitale Optimisten. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
Hi. Sehr gut. Ist schon wieder ein Monat rum. Die Zeit rennt in einem Startup, aber ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ja, toll, dass du da bist. Und ja, lass uns doch mal reinsteigen in Unbind. Es ist ja eine Reward-Plattform. Wir hatten es in dem letzten Podcast, hatten wir es genannt, als eine Art Payback für Restaurants, für Gastronomie. Was ist im Mai passiert? Was war das Fokusthema, worum du und dein Team sich im Mai gekümmert haben?
Ja, also im Mai, in den letzten Wochen, sehr viel passiert. Der Fokus lag bei uns im Endeffekt in zwei Bereichen. Der eine Bereich war Go-to-Market, wo wir uns sehr auf den Gastronomen gekümmert haben, also auf die Seite bei der Plattform. Wir haben ja den Three-Sided Market sozusagen. Und die erste Seite haben wir diesmal fokussiert und eine Lösung versucht zu suchen, wie schaffen wir es gerade in dieser Zeit, den Gastronomen zu überzeugen, bei uns teilzunehmen.
Und das ist ja, Benedikt, eine unglaubliche Zeit. Das muss man nochmal festhalten, unterstreichen, ja, weil überleg mal, wenn man an Restaurant, Gastronomie, ja, die Leute wollen essen, die wollen Food, ja, so viel Getränke wollen sie nicht. Also, ja, wie geht ihr damit um, ja, wenn ihr auf der Getränkeseite unterwegs seid?
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen jetzt dadurch, dass nur Lieferung und Abholung erlaubt ist, ist es natürlich für uns eine Riesenherausforderung. Weil, klar, unser Geschäftsmodell basiert auf Getränkeverkäufen. Der Gastronom verdient Geld durch Getränkeverkäufe und wir verdienen natürlich Geld, solange wir Transactions auf unserer Plattform haben. Wie sind wir das Thema angegangen? Wir können natürlich hoffen darauf, dass die Außenbereiche wieder aufmachen und dass es da voll losgeht, aber das ändert ja immer noch nicht das Problem, dass wir vorher Gastronomen angebunden haben müssen, damit das Ganze losläuft. Heißt, wir haben uns lange überlegt, wie wir den Markt angehen wollen, die Gastronomie-Seite, und der erste Schritt war zu überlegen, okay, Eine gute Idee wäre wahrscheinlich, uns eine Kernlocation auszusuchen, also eine Kernstadt auszusuchen, wo wir einmal eine Teststrategie testen oder eine Strategie testen. Da ist, und wenn das klappt, dann City by City weiter zu expandieren. Da wir in Köln sitzen und Köln lieben und auch gerne hier die Gastronomie in Köln unterstützen wollen, haben wir gesagt, okay, wir starten hier. Und wenn das klappen sollte, wahrscheinlich die nächste Stadt, die wir machen, ist dann Berlin. Und dann schauen wir City by City, dass wir da vielleicht wachsen können. So, und da Anbind die Gastronomen mit monatlichen zusätzlichen Einnahmen unterstützen will, haben wir uns überlegt, eine bezahlte Testphase zu machen. Also den Gastronomen zu begeistern für Anbind und ihm, egal wie viel Getränke er verkauft, dass wir ihm ein Minimum, wir haben uns jetzt auf 50 Euro pro Monat geeinigt, Minimum Cashback zahlen, ohne dass er Getränke halt verkaufen muss. So, was bringt?
Okay, das heißt, ihr versucht also das Problem, also die, du hast ja gerade die Herausforderung sehr gut beschrieben. Das heißt, ihr wollt jetzt City by City vorgehen, aber ihr müsst natürlich diese Blaupause, ja, diesen Hammer einmal finden, mit dem ihr den Nagel in die Wand schlagen könnt und dann merkt, hey, das ist eine skalierbare Go-to-Market-Strategie. Und in dem Umfeld, in dem die Gastronomie natürlich vielleicht viele Probleme haben, vielleicht verkaufen sie keine Getränke, aber ein Problem, was ihr jetzt gefunden habt, ist, ja, die machen sich natürlich Sorgen, was am Ende in ihrer Kasse ist. Und das setzt ihr an, um zu sagen, hey, regardless, was ihr verkauft, 50 Euro Cashback landen in jedem Fall bei euch.
Genau. Und der Gedanke dabei ist nochmal zusätzlich, da wir unterstützen sehr gerne die Gastronomen. Ja, es sind nur 50 Euro. Andererseits, wir sind auch nur ein Startup. Wenn wir jetzt anfangen, noch mehr zu bezahlen, dann werden die aktuellen Investoren auch stutzig. Aber für uns auch super wichtig, weil auf der einen Seite lernen wir dann natürlich, wie wir einen Sales-Prozess wirklich dann strukturieren können, also wie wir den dann natürlich skalieren können. Auf der anderen Seite lernen wir auch enorm viel an der Produktentwicklung, weil der Gastronom hat ja nachher auch ein Produkt in dem Sinne, sei es ein kleines Dashboard, eine SMS, die er am Ende des Monats, der Woche bekommt mit seinem aktuellen Cashback. Wie kommuniziert man mit Gastronomen am besten? Und diese ganzen Themen, die können wir ja nur lernen, wenn wir in eine Testphase gehen. Zusätzlich natürlich technologische Weiterentwicklung. Wie können wir noch besser die Kassendaten analysieren, die wir dann zugreifen? Heißt, erkennen wir, ob dann Coca-Cola drin ist oder wenn da nur Cola drin steht? Wie stellen wir sicher, dass die Maschine nachher weiß, dass das ein Coca-Cola ist, damit wir automatisch diesen Cashback dann am Ende des Tages berechnen können? Das sind so die Herausforderungen.
Verstehe, weil da das Kassensystem verschiedene, wenn da Cola steht, nicht Coca-Cola, dann seht ihr nicht im Kassensystem, was ist über die Theke gegangen.
Genau.
Aber lass uns doch mal durch diesen Sales-Prozess durchgehen. Das ist ja hochinteressant, ja, denn ihr sagt ja, da sind ganz viele Gastronomen da draußen und ihr sagt, Mensch, unsere Lösung, die eigentlich heißt, wir bezahlen euch, wenn ihr euer normales Geschäft macht, also einen zusätzlichen Revenue-Stream für euch. Trotzdem müsst ihr ja jemanden, der vielleicht skeptisch ist, muss es ja erstmal verstehen, was ihr macht, ja, und muss irgendwie erkennen, da ist ein Wert drin. Also wie läuft das denn ganz am Anfang ab? Macht ihr da Cold Calls? Habt ihr Leute, die rumfahren? Klingelt ihr an Türen? Also ganz praktisch, wie kommt ihr ins Gespräch mit den Leuten und wie verfeinert ihr dann auch, was ihr sagt?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Und das war, glaube ich, einer der Hauptthemen, mit denen wir uns in den letzten Wochen beschäftigt haben. Weil, wie du sagst, man muss erstmal für diese Kundengruppe oder für die Nutzergruppe muss man erstmal die richtigen Worte finden. Jeder Gastronom ist für sich einzigartig und es ist ein ganz anderer Sales-Pitch, als wenn du, keine Ahnung, ein Software-as-a-Service einem Tech-Unternehmen andrehen möchtest, sozusagen. Das heißt, du musst wirklich erstmal den Gastronomen oder die Gastronomin, sorry, wenn ich das immer zusammenpacke, den muss man wirklich verstehen und gucken, wo seine Probleme gerade liegen und inwiefern so ein Cashback eigentlich eine Unterstützung ist. Muss ja nicht die Lösung sein, aber es kann ja eine Unterstützung sein. Das will ja Unbind eigentlich schaffen. Heißt, genau wie du es gesagt hast, wir haben alles das gemacht, was du gesagt hast. Wir sind Türklinke für Türklinke rausgelaufen. Wir haben in verschiedenen Vierteln in Köln Gastronomen gefragt, was gerade Herausforderungen sind, neben den offensichtlichen Herausforderungen durch Corona, was sie an so einer Plattform wie Unbind interessieren würde, was denn Punkte wären, wo die sagen würden, hey, gar kein Problem, was denn vielleicht ein paar Probleme sind, dass sie sagen, ja, ich möchte gar nicht meine Kassendaten unbedingt herausgeben, dann zu verstehen, warum das denn der Fall ist, weil für uns ist es ganz klar, wir gucken ja nicht in die Kassendaten rein. Aber solche Themen, so ein Trust, den muss man aufbauen, den muss man verstehen, was man da anbieten kann. Aber genau wie du meinst, wir sind rausgelaufen, wir haben mit denen gesprochen, Cold Calling, Warm Calling und final haben wir sogar ein neues Thema eingebracht, weil wir gesehen haben, es gibt einige Gastronomen, die das total abfeiern. Also wir haben wirklich einige gehabt, die das so cool finden, dass sie gesagt haben, ey, ich bin vernetzt in der Gastroszene, ich kann das auch super gut erklären, lasst mich doch weiter Gastronomen onboarden. Habt ihr da irgendwie eine Lösung? Und natürlich hatten wir dann am nächsten Tag eine Lösung dafür.
Habt ihr eine Lösung, oder? Das glaube ich auch. Also ein Referral, das ist ja toll. Ein Word-of-Mouth-Referral-Programm.
Genau das. Kennt man aus anderen Bereichen. Hatten wir am Anfang noch nicht so in dem Sinne drüber nachgedacht. Aber es kam von der Gastronomie-Seite und natürlich war es dann am nächsten Tag verfügbar. Haben die Entwickler eine Nachtsession gemacht, dass wir dann eben einen Link haben und jedem Gastronomen, der einen weiteren Gastronomen acquired oder mehrere pro Gastronomen natürlich eine Summe bezahlen.
Okay, das hört sich ja wirklich genial an, wie so ein Growth-Hack, ja, was auch andere Unternehmen machen. Was habt ihr denn im Mai? Gab es da irgendwelche Durchbrüche? Habt ihr eure Pitch-Rates erhöht? Konntet ihr irgendwie die Anzahl eurer Win-Rates, also Pitches, erhöhen? Oder hat dieses Referral-Programm ist durchgestartet? Nimm uns mal mit, was im Mai diesen Jahres passiert ist.
Ja, sehr gerne. Wir haben es angetestet. Wir haben sehr viel mit Gastronomen gesprochen am Anfang Mai. Die Conversion, wenn man das so nennen möchte, die ist enorm hoch, würde ich sagen, für so eine aktuelle Phase. Natürlich jetzt noch mit deutlich mehr Kundenkontakten, heißt vor Ort bei dem Gastronomen sprechen, mit ihm Telefonate führen, aber solange wir den Betreiber haben und es ein Gastronom ist, der ein bestimmtes Kassensystem hat, wir können derzeit ca. 30% der Gastronomie anbinden, sozusagen. Sofern das der Fall ist, liegen wir bei irgendwas zwischen 60-80% Conversion Rates. Was, würde ich sagen, relativ hoch ist, heißt, der Pitch scheint nicht ganz so schlecht zu sein. Und wenn wir uns das anschauen in Wachstumsraten, liegen wir in diesem Testrun bei circa 60-65% Wachstum an Gastronomien. Das ist natürlich bei so.
Wow, das heißt 60% mehr Outlets, Gastronomien habt ihr ongeboardet in dem Testrun im Mai.
Genau, also wir sind von circa 15 Gastronomen. Mittlerweile haben wir die 30 schon geknackt, aber im Mai sind wir da sehr, sehr stark gewachsen. Und das noch komplett ohne dem Referral. Das ist tatsächlich erst vorgestern live gegangen.
Ach cool, wow, wir sind am Puls der Zeit. Genau. Das ist doch toll. Das ist der Charme dieses Formats, ja. Wir sind am Beifahrersitz. Und sag mal, jetzt, was ich ja auch spannend finde, ist, jetzt habt ihr so einen kleinen Weg gefunden. Manchmal ist Wachstum ja immer so stufenförmig. Ja? Man bleibt auf einer Ebene, dann geht es hoch. Ihr habt jetzt das Referral-Programm, dann geht es wieder hoch auf 65, vielleicht bleibt es auch mal flach und dann schießt es wieder hoch. Was hat das für Konsequenzen für deine Firma? Weil ich kann mir vorstellen, dass mit 65% mehr Restaurants auf der Plattform Hast du vielleicht auch, brauchst du mehr Servicepersonal, mehr Fragen, die aufkommen, mehr Bugs, die identifiziert werden? Ich weiß nicht was, ja. Aber wie gehst du auch auf der Staffing-Seite damit um?
Ja, auch. Das ist nämlich genau der zweite Punkt, mit dem wir uns im Mai beschäftigt haben. Wir haben gesehen, gesehen, dass die Sales-Strategie oder der Pitch an den Gastronomen, der Test-Run, sehr gut funktioniert hat. Das haben wir natürlich erstmal im kleinen Kreis gemacht. Heißt, ein Werkstudent und ich haben das angetestet, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Angefangen, so ein Scripting zu machen, was denn die Punkte sind, die wir gesehen haben, was genau die Worte sind, die man treffen muss oder die sehr gut, ja, blöd gesagt, funktionieren mit der Kommunikation, oder was sind typische Fragen und Antworten, die in dieser Phase kommen, um das Ganze dann natürlich jetzt im zweiten Schritt zu skalieren. Heißt, den ersten großen Anstieg an der Wachstumsrate war Anfang des Monats, und danach war so ein bisschen Feedback sammeln, zusammenschreiben, strukturieren, einen komplett strukturierten Sales-Prozess aufsetzen und schon in dem Schritt überlegen, wie kann man das skalieren. Da war für uns dann der Punkt zu sagen, ja, das kann man natürlich einmal in einer erweiterten Testphase testen. Heißt, wir stellen noch mehr Leute ein, die genau in dem Bereich Sales und uns unterstützen, und gucken dann, ob das so 1:1 replizierbar ist oder zumindest so mehr oder weniger 1:1 replizierbar ist. Und dann kann man von dem Punkt aus kann man dann gucken, nochmal verfeinern und dann das City by City und dann in den verschiedenen Städten eben zusätzliche Sales-Mitarbeiter. Auf der technischen Seite, das sehen wir tatsächlich so, der Teil mit dem Onboarding des Gastronomen, der funktioniert sehr, sehr gut. Heißt, wir fokussieren die finanziellen Ressourcen, die wir haben, auf den Sales-Prozess in dem Bereich, also quasi Gastronomien onboarden. Deswegen die bezahlte Testphase auch. Der andere technische Teil, den heißt Analyse von Daten und nachher die Themen, die wir gegenüber Getränkeunternehmen anbieten, den Teil, den bauen wir auch parallel, aber den spannenden Teil, wo wir jetzt Ressourcen draufschmeißen, das steht sehr, sehr gut. Das ist soweit sehr gut entwickelt. Wenn da zwischendurch ein paar Bugs kommen, die kann man sehr schnell lösen, aber das sieht gut aus. Heißt, Fokus bei der Teamentwicklung auf Sales-Mitarbeiter.
Okay, verstehe. Das heißt, verstehe, dass du dann auf der Seite relativ gut bist, beim Personal, auch beim Skalieren, dass die Systeme relativ gut angebunden sind. Aber wie denkst du denn generell über Staffing nach? Was sind die Herausforderungen, die du gerade hast bei Unbind?
Das ist eine sehr gute Frage. Man hört ja immer wieder, Team, Team, Team ist das Wichtigste bei einem Unternehmen, vor allen Dingen bei einem Startup. Ich bin erstmal überzeugt, unser aktuelles Team ist Weltklasse. Das ist klar. Aber ich kenne die auch seit Jahren, also mit Claudio zusammen studiert, Thomas seit Ewigkeiten zusammen gut, sehr gut befreundet, Tammo und Roman und die anderen alle, die kenne ich alle. Heißt, wie kann man denn wachsen? Wie wächst man denn von 5 bzw. 8 Personen auf die 15 Personen in so einer frühen Phase? Das ist in meinen Augen eine extrem hohe Herausforderung. Nicht, weil es nicht genügend Talent gibt. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Man findet auch das Talent, wenn man danach sucht, oder über Freunde findet man die potenziell guten Leute, oder über LinkedIn, über Unis. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, man ist in einer sehr, sehr frühen Phase. Heißt, es ist manchmal nicht der richtige Zeitpunkt, Senior-Leute reinzuholen, weil bei uns beispielsweise, wenn wir jetzt jemanden im Senior im Sales-Bereich einholen würden, wäre es extrem teuer. Aber wir haben noch nicht hundertprozentig bewiesen, dass der Sales-Prozess funktioniert. Wir haben die Testphase läuft sehr gut. Wir schreiben das jetzt gerade runter. Aber derzeit müssen wir einmal nochmal eine erweiterte Testphase machen, um zu prüfen, ob das wirklich gut funktioniert. Heißt, Senior fällt bei uns eher jetzt gerade aus, Junior-Leute reinholen. Das Problem ist, nicht die zu finden, sondern die zu begeistern und langfristig an Anbein zu binden oder zu begeistern, dabei zu bleiben. Weil es ist ein neuer Bereich, in dem wir sind. Wir haben nicht diese Mentorenrolle in dem Bereich, die ein Junior eigentlich braucht oder sich wünscht. Das hatten wir vorher sehr stark in dem Software-Development-Bereich gesehen. Junge Entwickler, die kommen sehr gerne in ein Unternehmen ein, weil die was lernen wollen. Die wollen jemanden haben, die wollen mit jemandem sprechen, wenn sie Fragen haben, und wollen das nicht googeln und sich selber die Research machen. Die Lernkurve ist aber dann auch viel zu lang und du verlierst sehr, sehr schnell die Lust, wenn du nicht jemanden hast, mit dem du darüber auf einem guten technischen oder auf einem guten Level sprechen kannst. Und das ist, glaube ich, eine sehr starke Herausforderung in einem Startup, wenn man neue Talente anholt, denen eine Mentoring-Möglichkeit zu bieten in dem Bereich, aber trotzdem den einen neuen Bereich aufzubauen. Also das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, wenn man das in dem Bereich so nennen möchte. Aber da sehe ich eigentlich die größten Herausforderungen.
Ja, das ist super spannend. Also lass uns den Punkt unbedingt auch in den weiteren Folgen besprechen, weil ich glaube, du hast ja recht. Also ihr wächst stark, auch die Strukturen musst du verändern in so einem Startup, ja, von 8 auf 15 oder irgendwann mal auf 30. Auch deine Rolle wird sich verändern. Das ist wirklich ein interessanter Punkt.
Ja.
Ist das auch, ich muss dich natürlich noch zwei Sachen fragen. Die eine Frage ist, das Leben als Gründer ist nicht nur Highs, sondern auch Lows. Ja, es gibt auch mal Dinge, die schief gehen. Hattest du auch so einen Moment im Mai, dass du gedacht hast, oh, das hat wieder nicht geklappt? Oder einen Tiefpunkt, den du teilen willst?
Sehr gute Frage. Ich überlege gerade.
Ja, wir haben hier, es ist eine Videokonferenz und ich sehe, wie du weit nach ins Ferne guckst, denn es scheint ein guter Monat gewesen zu sein für dich.
Es war tatsächlich ein guter Monat. Low vielleicht, dass ich ein bisschen zu wenig geschlafen habe. Aber sonst ist es ist eigentlich nichts Negatives passiert. Wir haben vor allen Dingen bei dem Thema, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt in Sales oder planen es in Sales mehr Geld in die Hand zu nehmen und da rein zu investieren. Wir sind nochmal tief die Finanzen durchgegangen. Das hätte ein Low sein können, aber es war sehr, sehr positiv, dass wir deutlich sparsamer unterwegs sind, als der Plan das vorgesehen hatte. Heißt, mit dem aktuellen Funding, das wir letztes Jahr geclosed haben, haben wir nochmal 3 Monate länger als Runway, was die Investoren natürlich jetzt sehr freut zu hören. Aber nichtsdestotrotz sind wir da auf der Schiene und überlegen, wie man das Ganze, wenn man skaliert, müssen wir natürlich nochmal Geld in die Hand oder aufnehmen. Sonst eigentlich diesen Monat, muss man sagen, ein schöner Monat eines Startup-Lives, weil tatsächlich nicht wirklich was ein Rückschlag gekommen ist.
Das war super. Ja, ich weiß nicht, es passt auch ganz gut zur Stimmung. Ich weiß nicht, irgendwie die Sonne scheint, Impfungen gehen raus und irgendwie hätte es mich jetzt auch gestört, wenn du mir jetzt erzählt hättest, alles war blöd im Mai. Aber das ist gut. Wir werden natürlich weiter dranbleiben. Wir haben noch 4 Monate, die wir dich begleiten. Ich bin mir sicher, da kommt noch der ein oder andere Moment, an dem du uns teilhabst. Aber es ist ja erstmal toll, dass die Ampeln auf grün sind bei Unbind und bei dir. Und die letzte Frage. Machen natürlich wieder den Check-in im Juni und hören, wie dein Juni lief. Was willst du denn im Juni erreichen? Was sind die Themen, die du dir auf die Fahne schreibst, die du erreichen willst mit Unbind?
Im Juni. Wir haben jetzt gerade gestartet ein sehr spannendes Thema, nämlich Go-to-Market ist natürlich bei so einer Plattform sind 2 Seiten. Also die eine Seite ist, oder bei unserer Plattform sind es 2 Seiten, die wir als Go-to-Market ansehen. Die eine Seite Gastronomie, haben wir heute drüber gesprochen. Nächsten Monat würde ich sehr gerne über die Unternehmensseite, die Getränkeunternehmensseite sprechen. Also wie schaffen wir es, in so einer Phase Getränkeunternehmen, also Corporates, größtenteils Corporates zu überzeugen, bei einem Startup zu unterschreiben oder irgendwie auch eine Testphase zu machen, um zu gucken, inwiefern es auch den Getränkeunternehmen einen enormen Mehrwert bietet, um dann langfristig mit denen zusammenzuarbeiten.
Super, da freue ich mich drauf und da bin ich mir sicher, weil das ist ja das Tolle oder das super Spannende an eurem Modell ist ja diese, du hast es Three-Sided Market genannt, ja, also die Gastronomen, Getränkehersteller und ich glaube, das dritte sind die Kassensysteme, ne, die müsst ihr auch irgendwie knacken. Und da bleiben wir dran, von daher kann ich dir nur einen tollen Juni wünschen. Vielen Dank für das Update und ja, wir sprechen uns in einem Monat wieder.
Super, vielen Dank.
So, das war's schon wieder für die zweite Ausgabe von Hear Us Grow. Ich möchte mich herzlich bedanken für das tolle Feedback, was ihr an alexander@digitaleoptimisten.de gesendet habt. Freut mich, dass das Format offenbar ja, Anklang findet. Und ich freue mich sehr weiter auf Feedback dazu, zu den Gründern, zu den Ideen und Ideen, wie man auch dieses Format weiterentwickeln kann. Die nächste Folge von Heroes Grow erscheint in 4 Wochen, wenn wir auf den Juni zurückblicken mit Samuel, Benedikt und Avik. Aber die nächste Folge von Digital Optimisten, darauf müsst ihr nicht 4 Wochen warten, sondern kommt schon in 2 Wochen, wenn wir nämlich mit einer weiteren Gründerin ein tiefes Gespräch über ihr Startup führen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin und bleib gesund.